Als ich versucht habe, Polje Vnesapna Mak für diesen Vortrag zu übersetzen, habe ich einmal mehr erfahren, wie Laute wirken können. Denn die erste russische Zeile, so ist mir in diesem Arbeitsprozess klar geworden, ist etwas anderes und wird immer etwas anderes sein als ihre deutsche Entsprechung. Ganz einfach, weil ich etwas anderes höre und den konkreten sensuellen Abdruck, den Polje Vnesapna Mak in mir hinterlässt, kann das Deutsche nie genau wiederholen. Und so, wenn ich einen Schritt weitergehe, empfinde ich nicht nur im Russischen ein anderes Geladensein der Wörter, sondern aus dem anderen akustischen Druck dieser Wörter bildet sich auch eine andere Visualität. Aber das Deutsche versagt natürlich nicht vollkommen, sondern es lässt sich durchaus einen Wörterstrang drehen, mit dem ich wenigstens die Konturen des Russischen grob nachlegen kann. Und diese Form finde ich nun als Lesende und Übersetzende gerade nicht in der wörtlichen Übertragung fällt plötzlich Mohn, sondern in der etwas abgewandelten Variante fällt ein plötzlicher Mohn. Das ist eine Änderung, die rein semantisch durch das Russische überhaupt nicht gerechtfertigt ist. Aber man gewinnt etwas dadurch. Man gewinnt, dass die Silbenzahl in der Abwandlung stimmt und dass das Klangprofil, an dem die Stimme sich entlang tastet, ähnlich ist, denn nur eine der drei Hebungen ist im Deutschen jetzt um eine Silbe nach vorne gerutscht. So ist es also vor allem der Rhythmus, der mich in der semantisch eigentlich unproblematischen Übertragung der Empfindung aus dem Russischen wirklich näher bringt. Aber ich habe noch eine weitere Änderung durchgeführt. Ich habe Satzzeichen getauscht. An der Stelle des Doppelpunkts sitzt jetzt der Bindestrich und umgekehrt. Und während Rhythmus wenigstens eine anerkannte Kategorie beim Umgang mit Lyrik ist, kann ich bei der Satzzeichen-Rochade auf keinen Begriffsfaden zeigen, der mich geleitet hätte. Und trotzdem, meinem Empfinden nach kann ich so der Wirkung der russischen Zeile im Deutschen am nächsten kommen. Und ich bin mir sicher, dass diese Wirkung nun nicht gleichzusetzen ist mit einer festen Bedeutung, schon weil sie individuell wohl sehr unterschiedlich erlebt wird. Aber das ist kein Verlust. Statt einer festen Bedeutung bekommt man eine verbindliche Bedeutung. Denn für das Individuum, das sie im eigenen Dialog mit dem Gedicht erfährt, ist diese Art erlebter Wirkung nicht reduzierbar. Die körperliche Dimension der Sprache schafft also Gegenwart, Anwesenheit und unmittelbares Erfahren im Gedicht. Und ich glaube aber, dass sie damit nicht allein ist. Ich glaube, dass die Wörter selbst, die ja gemeinhin Zeichen für etwas sind, das sie selbst nicht sind, haben im Gedicht einen präsentischen Wert. Und zwar, weil sie dort, wie bereits ausgeführt, in einem Raum erscheinen, der gesteigerte Interaktion fordert und das oft selbst in einer solchen räumlichen, das ist grammatischen Ordnung, die eine aktive Beziehungnahme begünstigt. Und weil sie an einem Punkt stehen, zu dem Sprechen und sich Ereignen eins sind. Nur, wenn es nicht möglich wäre, dass die Wörter eine Färbung dessen haben, was sie bezeichnen, dann könnte auch im Aktualisierungsrahmen des Gedichts kein Dasein erscheinen. Maurice Merleau-Ponty schreibt in Phänomenologie der Wahrnehmung, dass es unmöglich scheint, Worten eine immanente Bedeutung zuzuschreiben, ganz so wie eine solche Gesten innewohnt. Und dennoch ist er der Meinung, die sprachliche Geste bringt, wie jede andere Gebärde, ihren Sinn selbst hervor. Nun ist für mich zwar das Wort Zorn durchaus etwas anderes als eine Zornesgebärde, die vielleicht wirklich schon, wie Merleau-Ponty meint, der Zorn ist. Aber wenn ich Merleau-Ponty richtig verstehe, dann würde auch er die körperliche Gebärde mit dem Wort nicht schlicht gleichsetzen. Vielmehr spricht er davon, dass die Wörter Extrakte der emotionalen Essenz der Dinge in sich tragen. Und so gesehen wäre also die Verknüpfung zwischen Ding und Wort keineswegs als vorgängige, immer schon vorhandene gegeben, sondern sie würde sich erst im Gebrauch entwickeln. Das ist eine Beschreibung, die meinem Erleben von Sprache überhaupt und ganz besonders im Gedicht ziemlich nahe kommt. Mir tritt dort aus den Wörtern tatsächlich ihre emotionale Essenz entgegen. Und das, weil ich weiß, dass mir das Gedicht nichts sagen, sondern mir eine Begegnung ermöglichen will. Und so kann ich mich ganz auf die Speicherfunktion der Wörter einlassen. Das Feld, ist für mich nicht die Idee Feld. Es ist das Feld. Es ist das, was seit meiner Kindheit Feld für mich heißt. Es hat einen Ort, eigentlich hat es einige Orte, mit je eigener Licht- und Luftströmung, mit Geruch- und Wärmeempfindung. Und diese Feldfelder haben natürlich auch Laute, die ohne Aufhebens über sie hingehen oder aber in ihr Bild hineinschießen, wie der plötzliche Mohn ins Gedicht. Und da ist es schon, schon in der Überschrift. Mit dem Mohn geschieht etwas, denn mein Mohn passt nicht ins Feld. Und es ist genau dieser Moment der Überraschung, der Nicht-Übereinstimmung, dieser Moment des Widerspruchs zwischen mir und dem Gedicht, der die in den Wörtern eingelagerte Körperlichkeit erst ganz hervortreibt. Die Dinge stoßen sich und ich stoße mich an ihnen und ich muss ein neues Gleichgewicht zwischen ihnen und mir herstellen. Und das Gedicht drängt mich dazu in eine neue Richtung. Es drängt mich in Richtung, ja, Dunkelheit. Und es ist eine Dunkelheit, die nicht im Text ist, sondern die ich in mir finde. Denn sie ist nichts anderes als eine bisher noch nicht akut gewordene Beziehung zwischen mir und der Welt. Diese Art von Dunkelheit ist eine Revision von Wahrnehmung, die das Gedicht in mir erzwungen hat. Eine Neuverhandlung von Feld und Mohn und mir. Und das Resultat dieser Neuverhandlung ist nicht weniger verbindlich als das vorher Gehabte, auch wenn es im Moment tatsächlich noch dunkel ist. Denn für dieses Neue, das neu hinzugewonnene Bezogensein auf die präsent gemachten Dinge, gibt es nicht einfach ein Wort. Es gibt überhaupt nur eine einzige Formulierung vorerst, die es ausleuchtet und mit der ich es im Bewusstsein aufschließen kann. Und die ist das Gedicht selbst. Und erst wenn ich es schaffe, einen weiteren Schritt zu gehen, mich abzulösen, dann kann ich diese Erfahrung vielleicht in eigene Wörter fassen. Dann kann ich sie paraphrasieren. Und in dieser konventionelleren Form, in die sie geronnen sind, kann ich dann auch mich mit anderen über diese Erfahrung verständigen. Oder ich kann sie im Dunkeln belassen und mich darauf verlassen, dass sie sich auch ohne explizite eigene Formulierung eingezeichnet hat in mich und mein Sprechen. Ja, ich gebe zu. Ich staune über das Vermögen des Gedichts, meine Koordinaten von Weltsprache ich zu erschüttern. Und das über so vollständig harmlose Dinge, wie ein Feld, ein bisschen Mohn und ein angebliches Plötzlich. Schon greifen sie mich an. Sie rücken mich in ihr eigenes Licht und lassen die Spiegelchen aus immer distanzierbaren Perspektiven, Geschichten, Geschichtchen als den blendenden Überwurf glänzen, der er ist und der aber ihr dunkles materielles Leuchten nicht ableiten kann, weil es sein Innen ist. Ein Inneres, mein Inneres, das ich auf sprachlichem Weg nur über das Gedicht betreten kann. Ein Inneres, in dem das Fühlen oft noch unspezifisch, aber hartnäckig gegenwärtig ist, in dem ich vielleicht auf eine Empfindung von umfasst und bedrängt sein treffe und das ich dennoch betreten will, weil ich nur dort körperlich daran erinnert werde, dass alle die Geschichten und Geschichtchen ein solches materielles Leuchten in ihrem Innern haben und dass eine jede durchzogen ist von solch lichtzickernden, strengen, materiellen Bezogenseins, aus denen ich körperlich erfahre, wie sie mich angehen. Und zwar angehen als das Gebundensein, aus dessen Verwachsungen allein ein flüchtiges Befreitsein hochsprießen kann. Als die Spannung von Intakt und Offensein, in der sich ein jedes Gegenüber als Unverfügbares hat. Und weil im unnachgiebig pochenden Jetzt eines plötzlichen Mohns vielleicht und manchmal auch etwas anderes aufstrahlen kann, das momentweise Fleisch brüchiger Schönheit. Danke.